Ja, die Frage ist halt, inwieweit man jetzt das Gesundheitssystem wegen Lobbyarbeit von Tabak-, Alkohol- und Zuckerindustrie weiter ausbluten lässt. Das ist das Problem, was sicherlich auch Frau Waken hat. Sie ist natürlich in der Koalition gefangen und sie ist im Föderalismus gefangen. Das heißt, beim Thema Krankenhaus, wo eigentlich die erste Handlungsnotwendigkeit besteht, ist sie relativ machtlos. Das muss man offen anerkennen. Ich würde vor allen Dingen im Gesundheitssystem die Verbindlichkeit, die wir im Moment eigentlich nur für die Praxen definieren, auf die Patienten erweitern. Das heißt, Patienten haben im System Rechte, aber sie haben auch Pflichten. Es wird von 25 Milliarden Einsparpotenzial geredet, was man heben soll in der gesetzlichen Krankenversicherung. Da muss man ehrlich fragen, ich weiß nicht, was Menschen geraucht haben, die diese Zahlen sich ausdenken. Wie soll das gehen?
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Prost Stiftung. Mein Name ist Beatrice Achterberg. Jeden Donnerstag blicken wir auf das, was Deutschland bewegt. Heute geht es um die Frage, kriegt die Regierung die Kosten dieses Gesundheitssystems in den Griff? Und wenn ja, wie? Seit Jahren steigen die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen schneller als die Einnahmen. Vorschläge, wie gespart werden könnte, gibt es quasi täglich neue. Trotzdem ist keine Rettung in Sicht. Die Regierung hofft aktuell auf den großen Wurf der Finanzkommission Gesundheit. Mal wieder muss ein Expertengremium die Sache regeln. Bis zum 31. März sollen erste Reformideen vorliegen. Über all das und woran es in unserem Gesundheitssystem noch so krankt, spreche ich mit einem Mann, der wie wenig andere für die Perspektive der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte steht. Mir gegenüber sitzt Dr. Andreas Gassen, er ist Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und ein Freund der offenen und deutlichen Worte. Sie haben beispielsweise neulich gesagt, die Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems läuft ungefähr so gut wie deutsche Beiträge beim Eurovision Song Contest. Hallo Herr Gassen.
Hallo Frau Achterberg.
Steht es denn wirklich so schlimm um die Digitalisierung?
Naja, es steht nicht wirklich gut. Wir haben da ein bisschen den Anschluss verpasst und deshalb ist es allerhöchste Eisenbahn, dass wir da jetzt ein bisschen nachlegen.
Es sieht die Gesundheitsministerin ganz ähnlich. Nina Waken ist ihr Name. Sie sagte kürzlich, wir haben es hier zu tun mit ineffizienten Strukturen, mit fehlender Nachhaltigkeit bei der Finanzierung, mit Fachkräftemangel, mit unzureichender Digitalisierung, mit einem Übermaß an Bürokratie. Fehlt da noch was oder ist das die ganze Problematik zusammengefasst?
Das ist die Problematik als Sachstandsbericht, wie sie im Prinzip von einem Bundesgesundheitsminister zum nächsten und jetzt zu Frau Waken weitergegeben worden ist.
Die Krise merkt man ja auch als Beitragszahler, als Patient. Viele Leute sind unzufrieden mit dem Gesundheitssystem. Das lässt sich in unterschiedlichen Umfragen nachvollziehen. Da spielen sowohl die steigenden Beiträge eine Rolle, als auch die Erfahrung, zu lange auf einen Facharzttermin warten zu müssen. Es gibt Lücken in der ärztlichen Versorgung, gerade auf dem Land, also in ländlichen Regionen. Sie vertreten ja weit über 100.000 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Wie ist die Stimmung bei denen? Was hören Sie da so?
Ja, also wir vertreten sogar über 180.000 Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in über 100.000 Praxen. Und die Stimmung ist bei den Kolleginnen und Kollegen nicht wirklich gut, weil sie doch den Eindruck haben, dass zwar, ich sag mal, viele Fensterreden gehalten werden, dass man aber richtig an Strukturreformen nicht ran will.
Woran liegt das?
Das liegt wahrscheinlich an dem Denken in Legislaturen und Politiker haben eben relativ kurze Legislaturen und bekanntermaßen soll man ja Grausamkeiten zu Beginn ausüben. Ich denke, die Zeit ist schon vergangen.
So, jetzt käme von der CDU oder von der Union die Widerrede, naja, die Reformen kommen ja jetzt bald und wir wollen auch in der Gesundheit was machen. Glauben Sie nicht daran?
Schauen wir mal, hat ein großer deutscher Fußballtrainer mal gesagt. Also bisher ist da sehr viel Absichtserklärung dabei. Das kennen wir vom letzten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auch. Der war auch der Ankündigungsminister. Und bisher ist nicht wirklich viel Handfestes dabei rumgekommen. Was schade ist, weil wir schon ganz zu Beginn der Legislatur viele kleine Vorschläge gemacht haben, die nicht viel Geld kosten, aber schon Effekte gezeigt hätten.
Über die Vorschläge würde ich gerne noch mehr von Ihnen erfahren, aber noch kurz zu Ihnen selbst. Sie sind seit 2014 Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Sie arbeiten selbst noch in einer Praxis ab und zu und stehen auch im OP. Wo erleben Sie selber im Alltag, dass das System nicht mehr funktioniert?
Ja, wir erleben es in der Praxis tatsächlich am effektivsten an der nicht funktionierenden Digitalisierung. Das ist einmal die Anbindung an die IT-Infrastruktur, die nicht funktioniert. Das sind auch nicht wirklich gut funktionierende Praxisverwaltungssysteme. Und das ist das, was die Kolleginnen und Kollegen natürlich nervt, weil das führt einfach zum Fullstop in der Praxis. Wir haben zum Beispiel eine voll digitalisierte Praxis. Das klingt erstmal toll. Wenn die Digitalisierung aber nicht viel taugt, dann können Sie Patienten, die dann kommen und sie haben gerade, die haben sich gerade aufgehangen, dann können Sie mit denen übers Wetter sprechen, aber sie kommen ja in keine Patientenakte, in kein Röntgenbild mehr rein.
Wie oft passiert sowas?
Also da ich ja, wenn ich Sprechstunde mache, das am Wochenende tue, wenn ich samstags in der Sprechstunde, würde ich mal sagen, ein bis zweimal im Monat. Ja.
Fällt einfach das System aus.
Das System ist einfach nicht wirklich hochlastfähig. Und das sehen Sie ja auch anderen Dingen. Nehmen Sie die elektronische Patientenakte. Das ist ja, das hat man, das ist das Herz- und Magenprojekt der Gesundheitspolitik im Moment. Die ist 14 Tage im Jahr nicht erreichbar. Das ist im Grundsatz für eine Digitalanwendung der Knockout. Stellen Sie sich vor, Ihre Banken-App würde 14 Tage im Jahr nicht funktionieren. Dann hätten Sie lange die Bank gewechselt.
Haben Sie Erfahrungswerte, wie das in anderen europäischen Ländern aussieht? Also ist es so ein klassisch deutsches Problem, wo gefühlt noch mit dem Faxgerät gearbeitet wird?
Das wird es ja auch in vielen deutschen Behörden noch. Insofern wollen wir gar nicht aufs Faxgerät schimpfen. Möglicherweise sollte man sich noch reichlich Thermopapier auf Halde legen. Also im Grundsatz muss man natürlich sagen, man kann nicht automatisch jedes Land in Europa, was besser digitalisiert ist, und derer gibt es viele, mit Deutschland vergleichen. Also es wird jetzt immer Estland und Lettland und Finnland wird uns vorgehalten. Die haben zwischen 1,5 und 4 Millionen Einwohner, also Größenordnung Hamburg bis Berlin. Wir müssten ja 85 Millionen Bundesbürger digital vernetzen. Ich meine, das ist auch kein Hexenwerk, kann man machen, aber offen gestanden, und ich habe mir viele Länder angeschaut, es ist jetzt auch nicht so, dass das überall reibungslos funktioniert. Und selbst hochdigitalisierte Länder wie Israel haben eben auch keine einheitliche Vernetzung, sondern da ist es ein bisschen vom Gesundheitsamt, von den Krankenkassen abhängig. Insofern, das ist nicht alles schlecht, aber wir haben deutlich Luft nach oben. Man muss trotzdem vor übersteigerten Erwartungen warnen. Und da muss ich gestehen, habe ich den Eindruck, dass die Gesundheitspolitik jetzt meint, wenn es eine EPA gibt oder wenn wir in der Digitalisierung jetzt mal einen Schritt vorwärts machen, dann sind die Probleme gelöst. Das wird so nicht sein.
Sie haben angesprochen, Sie haben bereits Ihre Vorschläge, wie man dann auch Geld einsparen könnte oder die Kassen entlasten könnte, bereits gemacht. Die gesetzlichen Krankenkassen verzeichnen Milliardendefizite, die gelten als so nicht mehr tragfähig. Sie haben vor kurzem ein Interview gesagt, man müsse vor allem an die versicherungsfremden Leistungen im Gesundheitssystem ran. Was genau meinen Sie damit?
Also zum einen ist das, ich mache es ja schon eine Weile, Sie haben es vorhin gesagt, seit 2014, dass die Krankenkassen kurz vor der Pleite stehen, höre ich eigentlich jedes Jahr, und überraschenderweise wird dann zum Jahresende nochmal Geld gefunden. Auch diesmal haben die Krankenkassen noch 3,5 Milliarden plus erwirtschaftet. Gleichwohl, die sind unter Druck, das hat auch die vorangegangene Gesetzgebung bewirkt, Reserven mussten abgeschmolzen werden, und Sie haben es angesprochen, versicherungsfremde Leistungen sind ein Riesengriff in die Taschen der gesetzlich Versicherten, denn das sind Leistungen, die eigentlich mit Gesundheitsversorgung originär gar nichts zu tun haben. Trotzdem.
Worüber reden wir da?
Da reden wir ganz plakativ, das ist das bekannteste Beispiel, über die Finanzierung der Gesundheitsleistung für Bürgergeldempfänger. Das sind rund 10 Milliarden, die die Versichertengemeinschaft mitzutragen hat. Und offen gestanden sind das Leistungen, die wahrscheinlich im Haushalt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zu verorten wäre. Allein das würde reichen.
Genau, und Sie sind aber dann im Haushalt fallen in die gesetzlichen Krankenkassen.
Die müssen halt die Krankenkassen mitbezahlen und kriegen es nicht gegenfinanziert. So. Und allein das würde das Defizit der Krankenkassen sozusagen mit einem Fingerschnips erstmal egalisieren. Was nicht heißt, dass es nicht Effizienzreserven in verschiedenen Bereichen gibt, nicht nur im Bereich der versicherungsfremden Leistung, auch im Bereich des Gesundheitswesens, das ist völlig klar. Aber hier wird natürlich der Eindruck erweckt, die Versorgung würde so teuer und deshalb stiegen die Beiträge. Das ist mitnichten der Fall.
Ein anderer Faktor ist auch die Überalterung der Gesellschaft. Verstehe ich Sie richtig? Sie sagen, Faktoren wie eben die Überalterung der Gesellschaft spielen gar nicht so die große Rolle, sondern es sind eben diese Leistungen, die eigentlich gar nicht in diese Abteilung gesetzliche Krankenkasse gehören.
Exakt, das ist das Hauptproblem. Nicht, dass die Menschen älter werden, weil sie werden ja nicht älter und sind dafür 10 Jahre länger krank, sondern wir wissen aus vielen Studien, dass sich im Grundsatz die Krankheitslast immer an den letzten 2, 3 Lebensjahren ansammelt. So, wenn sie früher 70 geworden sind, dann war das eben entsprechend früher, als wenn die Menschen heute glücklicherweise 85 werden. Das ist Verdienst der besseren Medizin, der besseren Versorgung. Insofern, so schlecht ist das System nicht, sonst würden die Menschen nicht immer älter. Aber das ist eben auch nicht zum Nulltarif zu haben.
Also nochmal, wenn man, ich sag mal, einfach nur die Bürgergeldempfänger rausrechnen würde oder verschieben würde in den Bundeshaushalt, dann wäre ein Großteil der finanziellen Krise gelöst?
Ja, dann hätten Sie von den 45 Milliarden nicht gegenfinanzierten versicherungsfremden Leistungen schon mal 10 Milliarden raus. Das würde natürlich den Druck sofort mindern, was aber natürlich nicht dazu führen sollte, dass man notwendige Reformen deshalb nicht durchführt. Und wie gesagt, das ist ja nur ein kleiner Teil der versicherungsfremden Leistungen. Weitere 35 Milliarden warten ja noch darauf, gehoben zu werden. Jetzt werden viele sagen, naja, da verschieben wir das
Geld nur. Es gibt auch noch die Mitversicherung der Ehepartner,
zum
die
Beispiel.
Nicht arbeiten.
Ja, und dergleichen mehr. Das heißt gar nicht, dass das Leistungen sind, die nicht sinnvoll und nicht schön sind und die man nicht gerne hätte. Nur man muss einfach schauen, ist das dauerhaft über eine, ja, ist im Vergleich zu der Bevölkerung, die nicht oder wenig arbeitet, kleiner werdenden Kohorte an gesetzlich versicherten Patienten dauerhaft über eine Beitragsfinanzierung zu regeln. Und das ist erkennbar nicht der Fall. Und da reden wir noch gar nicht über die Pflegeversicherung.
Warum steht es nicht ganz oben auf der Tagesordnung, dieses Problem mal in den Griff zu bekommen?
Es steht ja auf der Tagesordnung, es stand sogar in den vergangenen beiden Koalitionsverträgen. Das hat man dann diskret übersehen, in der Regel wahrscheinlich bedingt durch die Konstellation der Regierung. Es ist ja kein Geheimnis, dass die SPD fast fetischhaft an diesen Sozialleistungen hängt und da nicht ran möchte. Auf der anderen Seite muss man natürlich die Frage stellen, kann es sein, dass die arbeitende Bevölkerung mit immer höheren Beiträgen belastet wird, was ja natürlich den Faktor Arbeit insgesamt verteuert und gleichzeitig eine immerhin 5,5 Millionen Menschen, die arbeitsfähig sind, also nicht die, die nicht arbeitsfähig sind, sondern die nicht arbeiten, von denen mitfinanziert werden, was die Gesundheitsleistung hat. Wenn man das machen will als Gesellschaft und sich dazu entschließt, das finden wir gut und richtig, dann muss das irgendwo anders verortet werden. Für meinen Fall gehört es ins BAMAS. Und im Zweifel muss man dann sehen, wo man Steuergelder
dafür. Ins Arbeitsministerium
dafür.
Genau. Sozusagen, Arbeit und Soziales. Das System, das wir in Deutschland haben, dass jeder so einen niedrigschwelligen Zugang zu fast jeder medizinischen Leistung hat, vom Zahnarzt bis zum Facharzt, ist weltweit einmalig, so haben Sie es selber vor kurzem gesagt. Wäre es denn vorstellbar, darüber wird kaum geredet, da mal einen Unterschied zu machen zwischen beispielsweise Menschen, die lange einbezahlt haben und Menschen, die neu in dieses System stoßen?
Nein, nehmen Sie jemanden, der 5 Jahre erwerbstätig ist und wird plötzlich schwer krank. Wie soll man denn inhaltlich und medizinisch, und das würde ich als Arzt ablehnen, sagen, du hast jetzt erst 5 Jahre eingezahlt, musst du länger warten? Nein, Sie haben aber einen ganz wichtigen Punkt genannt. Wir haben ein weltweit einzigartiges System einer gesetzlichen Krankenversicherung, was allen Versicherten einen Zugang zu allen Leistungsbereichen dieses Gesundheitssystems eröffnet, und zwar ohne, dass es sozusagen einen Algorithmus gibt, nachdem Sie in das Gesundheitssystem eingeschlossen werden. Übersetzt, Sie können morgen entscheiden, Sie möchten sich mal humangenetisch untersuchen lassen, dann suchen Sie sich eine humangenetische Praxis und gehen dahin. Das gibt's nirgendwo. Jetzt wird das Problem dann thematisiert und sagt, ja, ich finde aber keine humangenetische Praxis, weil es gibt nicht so viele. Stimmt. Die Frage wird sich aber am Ende medizinisch darauf zurückzuführen, brauchen Sie überhaupt eine humangenetische Praxis? Oder ist es, haben Sie was gelesen? Ganz klassisches Beispiel. Angelina Jolie hat sich ja vor einigen Jahren aufgrund einer genetischen Erkrankung beide Brüste abnehmen lassen, weil sie eine genetische Disposition für Brustkrebs hatte. Das hat zu einem tatsächlich auch als Jolie-Effekt bezeichneten Anstieg humangenetischer Untersuchungen für diese spezielle Krebsart geführt. Das war in der überwiegenden Zahl der Fälle unsinnig, weil bereits eine humangenetische Beratung hätte sagen können, Sie brauchen das gar nicht, weil Sie hätten sonst mehrere Fälle von Brustkrebs in ihrer weiblichen Verwandtschaft. Das ist nur so ein Effekt. Das zeigt also, diese Inanspruchnahmemöglichkeit, die ohne Barriere stattfindet, ist ein hohes Gut, wird von vielen geschätzt.
Also in einfacher Sprache, jeder kann zu jedem Arzt.
Jeder kann zu jedem Arzt, wann er möchte. Führt natürlich dazu, dass auch ein hoher Traffic in diese Ärzte. Und das kann eben dann dazu führen, dass eben nicht jeder zu dem Arzt kann, wann und wie oft er möchte, weil eben alle das gleiche Recht haben. Und das ist irgendwie auf Dauer nicht in Deckung zu bringen. Also entweder akzeptiert man das, das hat dann eben auch mal Überforderung des Systems im Sinne von Terminvergabe zur Folge. Oder aber wir richten sozusagen verschiedene Sperren ein, ab wann man welche Ebene aufsuchen kann.
Eine Übersetzung davon wäre das sogenannte Primärarztmodell, das die schwarz-rote Regierungskoalition einführen möchte. Demnach sollen Patienten erst zu ihrem Hausarzt, bevor sie zu einem Facharzt gehen. Wäre das dann die richtige Richtung?
Das wäre zumindest eine Option, wie man sowas angehen könnte. Das Problem, was offensichtlich die Koalition nicht so auf dem Schirm hatte, ist, dass wir ja anders als Länder, die das seit vielen Jahren haben, gar nicht genug Hausärztinnen und Hausärzte haben. Wir haben aktuell 5000 hausärztliche Sitze nicht besetzt. Und Sie können hausärztliche Kollegen fragen, die haben alle die Praxen voll. Also wenn man jetzt, und aktuell suchen circa 2/3 der versicherten Hausärzte regelmäßig auf. So, also wenn Sie jetzt per Gesetz verfügen, dass alle, bevor sie irgendwie ins Gesundheitssystem einsteigen, über die hausärztlichen Praxen laufen müssen, dann haben die plötzlich 30% mehr Patienten. Das führt nachvollziehbarerweise wahrscheinlich zu erheblichen Kapazitätsproblemen bei den Praxen. Und das hat offensichtlich keiner bedacht, es kostet natürlich mehr Geld, weil diese 30% waren ja vorher nie bei Hausärzten. Jetzt gehen sie dahin und die Kollegen müssen natürlich für diese Leistung bezahlt werden. Und da die Hausärzte entbudgetiert sind, also es gibt keinen Budgetdeckel, wird das 1:1 bezahlt, würde also deutliche Mehrkosten auslösen.
Okay, dann klingt es doch nicht nach so einer tollen Lösung. Aber mal auf der praktischen Ebene gedacht, angenommen, ich habe eine Mittelohrentzündung und weiß, ich muss jetzt eigentlich zum HNO-Arzt. Macht es überhaupt Sinn, dass ich zuerst zum Hausarzt gehe?
Ja, da legen Sie direkt den Finger in die Wunde. Das macht natürlich keinen Sinn, weil was sollen die Kollegen machen? Im Zweifel können die noch ins Ohr schauen und sagen, gehen Sie mal lieber zum Hals, Nasen-Ohrenarzt. Also das ist genau das Problem. Und das ist ja das, was wir versucht haben zu adressieren. Eine hausärztliche Praxis als steuerndes Element ist grundsätzlich sinnvoll und insbesondere für Patienten, die mehrere Erkrankungen haben, die älter sind, verschiedene Medikamente nehmen, immer wieder mal kontrolliert werden müssen. Die machen das auch heute schon in weiten Teilen. Wenn wir aber so anlassbezogene Konsultationen haben, beispielsweise eine Mittelohrentzündung bei Ihnen oder am Wochenende war Fußball auf den Spreewiesen und einer hat sich den Fuß vertreten, dann würde ich ja sagen, geh zum Orthopäden, Unfallchirurgen. Was willst du da beim Hausarzt? Und genau das ist das, was wir auch kritisch anmerken. Deshalb glauben wir, wenn man eine primärärztliche Steuerung fördern will, das ist sicher gut und richtig, muss man dazu ein Parallelgleis eröffnen, dass man sagt, es gibt Optionen, unverändert direkt fachärztliche Praxen aufzusuchen. Da ist jetzt eine digitale Ersteinschätzung im Gespräch. Dafür müssen aber
eine digitale Ersteinschätzung wäre dann ein Telefonat?
Das wäre dann der schlechteste von allen Wegen, weil Telefonate, das wissen Sie, wenn Sie irgendwo anrufen wollen, Telefonagents können Sie so viel anstellen, wie Sie wollen, das wird immer besetzt sein. Also das Digitale müsste dann tatsächlich auch, wenn Sie nicht nur über ein Chatbot gehen wollen, auch eine Möglichkeit geben, per App, per Internet die alternative Option zu kreieren. Aber Sie ahnen es schon, dafür müsste man natürlich dieses Digitalisierungstool erstmal haben. Das gibt es bisher in der Form zumindest in der Kapazität noch nicht. Es gibt die F6F7, das ist sozusagen die Notfallnummer gewesen, unter Corona dann als Infonummer bekannt geworden. Und diese Nummer könnte oder diese Plattform könnte das, wenn man sie entsprechend ausbaut, lösen.
Also da beißt sich die Katze dann in den Schwanz, die nicht abgeschlossene Digitalisierung. Ein bisschen schon, ja. Bremst auch neue Vorschläge sozusagen. Gibt es denn etwas, was Ärzte tun können? Also man hat so das Gefühl, die sind ja nur Spielball zwischen Regierung und Experten. Zusammen mit den Patienten.
Das ist so ein bisschen so. Also die Arzt-Patienten-Beziehung ist, glaube ich, nicht die, um die wir uns in Deutschland Gedanken machen müssen. Die ist nach wie vor gut und das Vertrauen, was Patienten in ihre Praxen haben, ist so hoch. Da könnten sicherlich die meisten Politiker nur von träumen. Aber natürlich ist es richtig. Wir sind so ein bisschen gefangen zwischen Skylla und Charybdis. Kollegen, insbesondere die fachärztlichen Kollegen, wissen ja häufig gar nicht, ob sie die Ersten sind, die von Patienten in Anspruch genommen werden oder ob beispielsweise jemand sagt, ich will mir mal eine zweite Meinung hören. Mhm. Dazu muss man sagen, die zweite Meinung wird zwar von allen propagiert, ist aber im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung nicht abgebildet. Da gibt es das eigentlich nicht. Das heißt also, das ist streng genommen eine Fehlinanspruchnahme. Es gibt Zweitmeinungsverfahren nur bei relativ wenigen, in der Regel kostentreibenden Eingriffen. Da hat dann der gemeinsame Bundesausschuss, legt das dann fest. Dann gibt es das sogenannte Zweitmeinungsverfahren. Dann gibt es dafür auch eine ausgewiesene Vergütung. Aber im Normalfall ist
aber es hält mich ja niemand davon auf, eine Problem. Zweite Praxis aufzusuchen.
Können sich auch eine dritte und eine vierte Meinung hören, weil es keiner merkt. Das Problem ist nur, wir merken es natürlich am Ende schon, weil das System dadurch verstopft ist. Sie können sich vorstellen, wenn Sie 4 Hals-Nasen-Ohren-Ärzte aufsuchen, um zu gucken, ob Sie wirklich eine Mittelohrentzündung haben, dann wird Ihnen jeder nach bestem Wissen und Gewissen was sagen. Möglicherweise sogar ein Medikament aufschreiben, dann haben Sie 4 Rezepte. Und 3 andere Patienten können die Hals-Nasen-Ohren-Ärzte an der Stelle nicht aufsuchen, weil sie ja schon da sind. Das heißt, natürlich können Sie das, es funktioniert auch, aber es ist natürlich eine Belastung fürs System. Für die Hals-Nasen-Ohrenärzte in dem Fall auch nicht so glücklich, weil die einen Budgetdeckel haben. Das heißt, wenn die eine gewisse Zahl Patienten gesehen haben, bekommen sie darüber hinaus keine Vergütung. Kann also durchaus sein, dass sie bei ihrer Zweit- oder Drittmeinung einen Kollegen oder Kollegin aufsuchen, die an der Budgetgrenze ist, sie trotzdem anschaut und sie dann auch noch umsonst behandelt.
Also können Sie nochmal sagen, was heißt das, wenn die Budgetgrenze erreicht ist? Was heißt das für mich als Patient?
Für Sie heißt das gar nichts. Für Sie ist das völlig, Sie können da entspannt mit umgehen. Das ist im Grundsatz ein geniales Geschäft für die Krankenkassen, weil das ist, als wenn Sie sozusagen im Restaurant All You Can Eat bestellen und tatsächlich noch 2 Leute mit einladen, was in solchen Restaurants üblicherweise verboten ist. Das heißt übersetzt, die Krankenkassen zahlen bei gedeckelten Vergütungssystemen, wie es bei den Fachärzten der Fall ist, eine Summe. Anfang des Jahres wird die vereinbart für den zu erwartenden Behandlungsbedarf. Und dann zahlen die das mit sogenannter befreiender Wirkung. Das heißt, das ist dann abschließend. Wenn der Behandlungsbedarf jetzt aber, wenn eben mehr Leute zu den Praxen kommen, dann haben die salopp formuliert Pech gehabt. Es gibt einige wenige Ausnahmen, wenn wir zum Beispiel eine Grippesaison bekommen oder Glatteis, wo wir jetzt in Berlin besonders viele Frakturen hatten, weil man ja hier kein Salz mehr streuen darf.
Zu Beginn des Jahres war es hier sehr glatt.
Ja, war es hier sehr, haben die Unfallchirurgen viel zu tun gehabt. Dann ist das ein nicht vorhersehbarer Anstieg des Behandlungsbedarfs. So heißt das tatsächlich. Wir haben viele sperrige Begriffe. Und dann würde man sagen, na gut, die ganzen Unterarmfrakturen, die sind jetzt nicht normal, weil wir hatten dann wirklich das lange Eis. Und in Berlin, wie gesagt, kann man nicht streuen und deshalb fallen die alle hin. Dann würden die Kassen an der Stelle das zum Teil nachvergüten. Das sind aber diese wenigen Ausnahmen.
Okay, über die Budgetierung hinaus.
Über diese Budgetierung hinaus, genau.
Sprechen wir mal über die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Warken. Die hat ja angekündigt, jetzt Reformen umzusetzen. Das hören Sie ja, Sie sind seit 2014 im Amt, haben Sie schon öfter gehört aus dem Bundesgesundheitsministerium. Trauen Sie Frau Warken diese Durchsetzungsfähigkeit, die es braucht, trauen Sie ihr das zu?
Ja, das bleibt abzuwarten. Also es sind, und das ist das, was ich als wirklich schwierig erachte, es geistern ja Zahlen im Raum, die toppen ja noch die Karl Lauterbach gerne verbreitet hat. Es wird von 25 Milliarden Einsparpotenzial geredet, was man heben soll in der gesetzlichen Krankenversicherung. Da muss man ehrlich fragen, ich weiß nicht, was Menschen geraucht haben, die diese Zahlen sich ausdenken. Wie soll das gehen? Also einmal zum Vergleich. Die gesamte ambulante Versorgung in Deutschland kostet 50 Milliarden Euro. Das ist die gesamte Behandlung von Hausärzten, Fachärzten, Psychotherapeuten. 25 Milliarden Einsparpotenzial wäre sozusagen die Hälfte. So würde ich sagen, das geht über alle Bereiche. Aber trotzdem werden Sie substanzielle Einsparungen dann auch in diesem Bereich vornehmen müssen. Und das wird sich sofort in einer massiven Veränderung des Angebots an Praxissprechstunden auswirken. Und das wird ja in anderen Bereichen auch so sein. Denken Sie mal, Sie nehmen den pharmazeutischen Herstellern nur 10% der 50 Milliarden, die Medikamente kosten.
Medikamente in Deutschland sind ja überdurchschnittlich teuer.
Wir sind hier relativ teuer, da kann man sicherlich, es gab ja mal ein Amnok, ein Gesetz, was genau das verhindern sollte, vielleicht muss man da nochmal nachschärfen, das ist offen gestanden nicht unsere Baustelle, aber das würde ich als Gesundheitsministerin schon mal genauer hinschauen. Wir haben einen unveränderten, nicht neu strukturierten Krankenhausbereich, es hat viele Anläufe gegeben, aber das letzte Gesetz zur Strukturierung der Krankenhauslandschaft ist ja als Kompromiss jetzt eingegangen, das heißt, es gibt überhaupt keine wirklich durchgreifenden.
Das heißt, es gibt eigentlich zu viele, also aus ökonomischer Sicht gibt es zu viele Krankenhäuser in Deutschland.
Aus ökonomischer und aus wissenschaftlicher Sicht gibt es zu viele Krankenhäuser. Es gibt eigentlich dazu keine zwei Meinungen. Ich glaube, selbst Vertreter der Krankenhäuser werden Ihnen unter vier Augen genau das bestätigen. Nehmen Sie ein Beispiel, Nordrhein-Westfalen und Holland sind von der Einwohnerzahl und sogar von der Fläche relativ gut zu vergleichen. Holland hat 100 Krankenhäuser, Nordrhein-Westfalen 300. Das kann niemand begründen. Da gibt's überhaupt kein Rational dahinter. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass man alles tun wird, um diese 300 Krankenhäuser möglichst lange am Netz zu halten. Und das ist natürlich Ressourcenvergeudung in Reinkultur. Und es hat ja noch ganz andere Effekte.
Über welche Größenordnung an Mitteln sprechen wir da?
Die Krankenhausversorgung kostet, Stand heute, knapp 105 Milliarden im Jahr. Das wird auch fröhlich mehr und insofern deutlich mehr als das Doppelte dessen, was die gesamte ambulante Versorgung kostet. Und das gleichzeitig bei sinkenden Fallzahlen. Das ist aber auch kein Wunder. Für die Krankenhäuser ist es ja auch eine unbefriedigende Situation. Da sie keine vernünftige Rahmenplanung haben in der Politik, können sie sich auch als Krankenhausbetreiber, wenn sie mehrere Häuser haben, überhaupt nicht darauf einstellen, welches Krankenhaus mache ich vielleicht zu, welche nehme ich zusammen, wo setze ich vielleicht den Schwerpunkt perspektivisch in ambulanten.
Da wären wir dann wieder bei den Legislaturperioden, für die man quasi nur planen
kann. Und wir reden, das ist tatsächlich ein deutsches Phänomen der Föderalismus, grätscht hier tatsächlich auch der Gesundheitsministerin rein, weil natürlich 16 Länder unterschiedliche Vorstellungen haben. Und Sie hören von jedem Landesgesundheitsminister, wir wissen, dass wir viele Krankenhäuser, aber hier ist das auch recht, es ist die große Ausnahme, in anderen Bundesländern ist das vielleicht nicht so, aber hier brauchen wir die alle. So.
Große Hoffnung liegt ja jetzt auf den Vorschlägen der Finanzkommission Gesundheit. Von dieser Kommission sollen Vorschläge kommen, die die Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen langfristig absichern können. Die Aufgaben könnten kaum größer sein, hat Bundesgesundheitsministerin Nina Warken zu deren Einsetzung im letzten Jahr gesagt. Ende März sollen erste Vorschläge der Finanzkommission auf den Tisch kommen, um die Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung ab 2027 zu stabilisieren. Womit rechnen Sie da ganz praktisch? Mehr Steuergeld, Einschnitte bei den Leistungen oder erneut höhere Beiträge für den Versicherten?
Also ich sag mal, wahrscheinlich oder nicht völlig überraschend wäre, wenn es von allem etwas gäbe. Weil ich glaube, man wird natürlich versuchen wollen, das Ganze irgendwie gleichmäßig, die Last gleichmäßig zu verteilen. Und man muss offen gestanden sagen, die Einsparpotenziale, die ausgelobt werden, sind in vielen Bereichen des Gesundheitswesens schlicht nicht zu heben. Insofern bin ich immer fasziniert, wenn wir Vorschläge machen, die zum Teil auch substanzielle Einsparungen bedeuten würden. Das wird dann immer direkt als Peanuts abgetan. Ich erinnere mich, als ich den Vorschlag gemacht habe, die freiwillig Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie wissen, die Krankenversicherung dürfen eigentlich Leistungen, die nicht durch den gemeinsamen Bundesausschuss festgelegt sind, eigentlich nicht erstatten. Da hat man aber ein kleines Fenster gemacht und hat sozusagen freiwillige Leistungen ermöglicht. Und das ist mittlerweile ein Volumen.
Welche freiwilligen Leistungen, über was reden wir da?
Das geht los bei der Zahnreinigung bis zu Yogakursen. So, und die werden immer ins Feld geführt, damit die Krankenkassen sich sozusagen ein individuelles Gesicht geben können und bei den Versicherten darum werben können, dass man doch sich
kommt
bitte
zu uns, ich zahle deinen Pilates-Kurs.
Werbemaßnahmen. So, kostet knapp 2 Milliarden, offen gestanden. Glaube ich, die beste Werbemaßnahme für eine Krankenkasse wäre ein günstiger Beitrag. Das ist insofern schwierig und für uns nicht nachvollziehbar. 2 Milliarden einsparen oder nicht einsparen ist ja schon Geld. Und wenn man sich das SGB V anschaut, dann sagt der Paragraph 12 relativ deutlich und diese
Sozialgesetzbuch.
Sozialgesetzbuch 5, der Paragraph 12 regelt das sogenannte Wirtschaftlichkeitsgebot. Das gilt nicht nur für die Ärzte, das gilt auch für die Krankenkassen. Und da stehen Leistungen, müssen wirtschaftlich ausreichend zweckmäßig sein und das Maß des Notwendigen nicht überschreiten.
Sie ist jetzt hier jemand von der Krankenkasse, würde ja wahrscheinlich sagen, das dient der Prävention und Sie sind dazu neoliberal unterwegs, was die Wirtschaftlichkeit angeht.
Nee, das ist einfach rational, der Blick. Und die Krankenkassen machen ja eben keine Präventionsleistung. Das ist ein Thema, was in Deutschland ein ganz trauriges Thema ist. Zur Prävention müssten wir tatsächlich auch vom Gesetzgeber entsprechende Maßnahmen ergriffen sehen. Das geht auch nicht ohne Finanzmittel. Ich sehe zum Beispiel deinen öffentlichen Gesundheitsdienst durchaus in der Verantwortung und auch in der Chance, das zu machen, wenn man ihn denn anständig ausstatten würde. Also Prävention ist ja ohne Frage richtig. Die freiwilligen Leistungen der Krankenkassen auf Prävention zurückzuführen, ist natürlich schon weit gesprungen.
Sie haben noch andere Vorschläge gemacht, um Geld in die Krankenkassen zu kriegen, zum Beispiel Steuern erheben auf Tabak, Zucker, Alkohol und Cannabis und diese dann direkt in den Gesundheitshaushalt fließen zu lassen. Stehen Sie noch dazu?
Ja, unbedingt. Also es ist ja nicht so, dass wir bisher keine Alkohol- und Tabaksteuern hätten. Die haben wir ja sowieso schon. Unerfreulicherweise fließen die bisher in den allgemeinen Bundeshaushalt. Das sind deutlich über 20 Milliarden. Und aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, diese Steuern im Bedarfsfall auch zu erhöhen. Also Tabaksteuer und auch Steuer auf Alkohol und auf Zucker, wie es viele andere Länder auch machen. Keiner kann medizinisch dafür werben, dass Zigarettenkonsum preiswert sein muss. Und auch Alkohol ist, auch wenn man gerne mal ein Glas Wein trinkt, letztlich ein Zellgift. Insofern kann man das auch besteuern. Und dann sollte man schauen, ob man diese Gelder nicht dann tatsächlich entweder in Prävention oder direkt in die Gesundheitsversorgung einfließen lässt.
Es wäre natürlich eine Vermischung von einer privaten Entscheidung. Ich trinke oder ich rauche ich finanziere damit das solidarische Gesundheitssystem.
Nee, das würde ich so nicht sagen. Das ist eine höchst solidarische Entscheidung. Denn wenn Sie rauchen, dann schädigen Sie mit Wissen und Absicht Ihre Gesundheit. Denn es gibt, glaube ich, keine einzige Studie, die Ihnen sagen könnte, dass Rauchen jetzt gesundheitsfördernd ist. Also wenn Sie keinen Lungenkrebs kriegen, haben Sie eine gute Chance, COPD oder einen Bluthochdruck oder andere Dinge zu bekommen. Das heißt, Sie zahlen viel Geld, um ihre Gesundheit zu schädigen und fallen damit der Solidargemeinschaft, der Versicherten am Ende zur Last, weil sie eine schwerwiegende Erkrankung bekommen, die dann kuriert werden soll. Insofern glaube ich schon, dass man das sehr gut begründen könnte. Das Problem, was wir haben in Deutschland, gibt es diese zweckgebundenen Steuern in der Form nicht. Das heißt, hier braucht man gesetzgeberische Änderungen.
Das wäre tatsächlich eine Revolution. Hatten wir bisher nicht.
Nee, hatten wir nicht. Und die Zuckersteuer geht in die gleiche Richtung. Auch das haben andere Länder vorgeexerziert. Wir haben eine zunehmende Zahl übergewichtiger Kinder, was ja Karl Lauterbach vor einigen Jahren schon zu dem Vorschlag brachte, wir sollten doch jetzt Statine auch an Kinder abgeben können, damit die Blutfette nicht so hoch werden. Viel schlauer wäre es ja, die Kinder gar nicht dick werden zu lassen. Und eine Zuckersteuer, die also gerade Softdrinks dann so teuer macht, wäre hilfreich. Was passiert nämlich, das haben wir in anderen Ländern gesehen, die Hersteller reduzieren den Zuckergehalt. Und zwar sukzessive, das merken die Verbraucher am Ende des Tages kaum. Im Endeffekt haben sie deutlich weniger Zucker in den Softdrinks. Und insofern ist es Win-Win. Sie haben mehr Steuernahmen und gleichzeitig
gesündere Lebensmittel. Da gibt es natürlich einige Lebensmittelindustrien, die sich dann benachteiligt fühlen.
Ja, die Frage ist halt, inwieweit man jetzt das Gesundheitssystem wegen Lobbyarbeit von Tabak-, Alkohol- und Zuckerindustrie weiter ausbluten lässt.
Ich glaube, die zentrale Frage lautet, wie viel Markt verträgt eigentlich das Gesundheitssystem und wo sollte der Staat stärker eingreifen oder nicht? Also es muss ja immer abgewogen werden gegen die Freiheit des Einzelnen.
Das ist eine Debatte, die bisher nicht geführt worden ist. Die sollte man, müsste man führen. Also ich tue mich schwer damit, einem Gesundheitssystem, was zum Beispiel, wo das Einkommen darüber entscheidet, ob sie bei einer schwerwiegenden Erkrankung vernünftig behandelt wird oder nicht. Das kann in den USA durchaus passieren. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Dafür haben wir ausreichend Finanzmittel und das ist auch aus meiner Sicht nicht erstrebenswert. Aber man kann sehr wohl schauen, wo sind Dinge, die nicht wirklich entscheidend sind. Also sie sollten gegen die großen Risiken, sollte jeder abgesichert sein, unabhängig davon, wie viel Geld er verdient, auch wenn er mal nicht arbeitet. Aber es gibt eine ganze Menge Dinge, die zwar nett sind und die man auch
Was ist nicht entscheidend für Sie?
Also die Liste, die kann man ja beliebig hochfahren. Es gibt zum Beispiel Länder, die argumentieren, wir zahlen keinen Zahnersatz, weil die Menschen sich ja die Zähne putzen können. Das stimmt was. Das ist richtig. Ich würde jetzt nicht an der zahnärztlichen Versorgung schrauben wollen, weil wir haben tatsächlich, was das angeht, in Deutschland eine sehr, sehr gute Versorgung. Die sollte auch so bleiben. Aber es gibt
muss
ja viele.
Da natürlich an Friedrich Merz denken. Die Leute lassen sich hier die Zähne machen, sagt er mal, in Bezug auf die Asylmigration.
Das muss man jetzt nicht vertiefen, aber er hat durchaus einen, zwar nicht einen hundertprozentigen Punkt, aber da ist schon ein Funken Wahrheit dran. Wir erleben
gab
natürlich
sehr viel Kritik damals für den Kanzler.
Ja, sowas wird ja immer gerne als unbotmäßig dargestellt, aber es ist natürlich so, dass Menschen in unser Land kommen und von den Bürgergeldempfängern ist rund die Hälfte hat keinen deutschen Pass und sie haben sofort Zugang zu Sozial- und Gesundheitssystemen. Das ist für die Menschen, die kommen, natürlich gut, das ist aber für uns relativ teuer. So, jetzt kann man die Entscheidung treffen, das finden wir aber völlig in Ordnung, dann ist es ja auch okay. Aber das wird ja nicht offen diskutiert, sondern es wird so verbrämt und über andere Töpfe gegenfinanziert. Wenn die Gesellschaft.
Gäbe es überhaupt eine gesetzliche Möglichkeit, das zu ändern? Weil wahrscheinlich würde das vor dem Bundesverfassungsgericht, jeder ist gleich, sehr schnell
kassiert werden. Das weiß ich nicht, aber ich bin ja kein Jurist, aber ich wüsste nicht, warum man das nicht ändern kann. Also der Anspruch, Sie haben ja auch keinen, wenn Sie nicht in die Rentenkasse einzahlen, haben Sie auch keinen Rentenanspruch, zumindest nicht als Deutscher. So, also von daher glaube ich, das muss man jetzt nicht immer juristische Probleme vorstellen. Das wird immer gerne vorgeschoben. Das kann man ja prüfen. Das ist ja keine Raketenwissenschaft. Die Frage ist doch eine ganz andere. Und da haben Sie ja durchaus einen Punkt. Wie viel Markt verträgt ein System? Wie viel Markt wollen wir? Wo wollen wir sagen, da ziehen wir eine Grenze ein? Und was sind wir gleichzeitig bereit dann zu zahlen? Und man kann das ja nicht einen Teil losgelöst vom anderen sehen. Also entweder sage ich, privatisiere den Gesundheitsmarkt, da lauern Gefahren, ohne Frage. Das wird im Zweifel teuer. Davon würde ich eigentlich abraten, zumal unser System ja so schlecht nicht ist. Nur, Sie können natürlich oben in den Eimer der Versicherung der Krankenkasse so viel Wasser, in dem Fall so viel Geld reinschütten, wie Sie wollen. Und die Beiträge sind ja nicht nur hoch. Wir haben ja Rekordeinnahmen, weil die Löhne so hoch gestiegen sind. Wenn Sie unten ständig weiter neue Löcher reinbohren, reicht das nie. Und ich glaube, wir müssten mal anfangen, diese Löcher zu stopfen, um eine ehrliche Diskussion zu führen. Was können wir uns leisten beim Gesundheit? Und dann glaube ich, werden wir, was die Gesundheitsversorgung angeht, gar nicht so viel einsparen müssen. Ich glaube, das können wir uns schon leisten.
Sie stehen seit über einem Jahrzehnt an der Spitze der Kassenärztlichen Vereinigung. Fühlen Sie sich eigentlich von Politikern gehört seitdem?
Gehört, ja, das ohne Frage. Und ich habe manchmal den Eindruck, manche verstehen auch, worauf es ankommt, dass das nicht immer umgesetzt ist, ist betrüblich. Aber
gab es denn mal was umgesetzt wurde, wo Sie gesagt haben, ah ja, das habe ich doch mal da und da gesagt?
Natürlich, es ist ja nicht so, dass wir ständig davor Wände rennen. Das ist auch oft für die Menschen im Land gar nicht so sichtbar. Aber ich kann Ihnen ein konkretes Beispiel nennen. Unter Jens Spahn gab es zum Beispiel mal eine Regelung, da hat man das Thema der Facharzttermine schon mal ganz groß gezogen. Die Leute warten alle auf Facharzttermine. Da hat Jens Spahn gesagt, na ja gut, also da muss was passieren. Wir müssen schnellere Termine bewerkstelligen. Hat aber, und das war dann eine folgerichtige Entscheidung, gesagt, na gut, wenn die fachärztlichen Praxen jetzt mehr Termine zur Verfügung stellen, dann müssen wir ihnen zumindest garantieren, dass die zusätzlich zur Verfügung gestellten Termine auch bezahlt werden. Das war im TSVG, im Terminservice- und Verbesserungsgesetz, ist das damals sogar unter Applaus von Karl Lauterbach ins Gesetz gekommen. Karl Lauterbach fand dann die Regelung nicht mehr so toll, als er selber Minister war. Er sagte, er hätte das viel besser gemacht, hat sie dann geändert in eine andere Regelung, die jetzt wiederum Frau Wagen kassieren will. Und das ist natürlich ein Problem, was den Punkt Verlässlichkeit angeht. Also das ist ja eine Verlässlichkeit, die man, wenn Sie normalerweise mit Leuten Geschäfte machen würden, die alle 2-3 Jahre ihr Geschäft übernehmen, würden Sie sich einen anderen Geschäftspartner suchen. Das ist jetzt bei uns schwierig. Man muss sich natürlich nicht wundern, wenn junge Kolleginnen und Kollegen sich dann gut überlegen, ob sie sich niederlassen, wenn die Belastbarkeit von politischen Aussagen noch nicht mal die Halbwertszeit einer Legislaturperiode hat. Aber das war zum Beispiel, Sie fragten ja an einem Punkt, wo wir was umgesetzt haben, was sinnvoll und richtig ist. Das ist zum Beispiel einer der Punkte.
Wenn Sie jetzt ab morgen deutscher Gesundheitsminister wären, was wäre die eine Maßnahme, die Sie sofort umsetzen würden?
Da hätte ich eine durchaus lange Agenda, wie Sie sich vorstellen können. Ich würde zum einen, und das ist das Problem, was sicherlich auch Frau Waken hat, sie ist natürlich in der Koalition gefangen und sie ist im Föderalismus gefangen. Das heißt, beim Thema Krankenhaus, wo eigentlich die erste Handlungsnotwendigkeit besteht, ist sie relativ machtlos. Das muss man offen anerkennen. Aber wir haben ein wichtiges Thema der Notfallreform, was ansteht. Ich würde vor allen Dingen im Gesundheitssystem die Verbindlichkeit, die wir im Moment eigentlich nur für die Praxen definieren, auf die Patienten erweitern. Das heißt, Patienten haben im System Rechte, aber sie haben auch Pflichten. Und da wir ein solidarisch finanziertes Krankenversicherungssystem haben, kann es nicht darum gehen, dass jemand sagt, ich muss sozusagen meine Beiträge an Gesundheitsleistungen wieder reinholen, sondern im Grundsatz müsste man wie bei einer Hausratsversicherung froh sein oder einer Gebäudeversicherung, wenn die nie greift, wenn also nie einen Schaden am Haus, wenn sie sagen, habe ich gezahlt, ist halt oder beim Auto. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt eine Mentalitätsfrage. Ich glaube, es ist den Menschen gar nicht bewusst. Und deshalb sollte man diesen verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Gesundheitsversorgung, den müsste man wieder etwas schärfen. Die allermeisten Menschen in diesem Land, glaube ich, würden das verstehen. Das merken Sie, wenn Sie mit denen darüber sprechen und Umfragen machen, sagen ganz viele, finde ich in Ordnung. Ich finde es auch nicht richtig, wenn Leute mit Bagatellen in die Notaufnahme sind. Da werden Sie immer große Mehrheiten finden. Und ich glaube, dieser Diskurs müsste eröffnet werden. Und das wäre, glaube ich, auch für eine Gesundheitsministerin eine wichtige Aufgabe. Also Verbindlichkeiten müssen immer für alle Partner in einem System gelten. Da kann nicht einer machen, was er will, und die anderen müssen versuchen, das auszugleichen.
Eine große Frage zum Schluss. Bleibt noch Zeit, um das deutsche Gesundheitssystem zu retten, oder sind wir bereits kurz vorm Kollaps?
Nein, also keine Sorge, das deutsche Gesundheitssystem steht nicht vorm Kollaps und das deutsche Gesundheitssystem ist im internationalen Vergleich immer noch spitze. Insofern bleibt Zeit. Es wird halt immer teurer, wenn man weiter Zeit vertändelt. Aber alleine die Tatsache, dass sich ein Großteil der Deutschen, wenn sie in Urlaub fahren, mit einer Reiserückholversicherung absichern, weil sie gerne wieder ins deutsche Gesundheitswesen zurückgeführt werden und nicht irgendwo in der Welt versorgt werden müssen, zeigt ihnen ja, dass das Vertrauen auch nach wie vor da ist. Das ist auch berechtigt.
Das war Dr. Andreas Gassen. Herr Gassen, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, um mit mir zu sprechen.
Sehr gerne.
Und das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Prost Stiftung. Mein Name ist Beatrice Achterberg. Ich bedanke mich fürs Hören. Euer Lob, Kritik, Anregung und alles, was ihr uns sagen wollt, bitte an machtspiel@nzz.de. Links zum Thema findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, tschüss, tschüss.